Hochschulradio Düsseldorf. Sprechstunde.
Heute ausnahmsweise mal im Doppelpack mit Dennis Redberg.
Und Tim Neumann, einen wunderschönen guten Abend.
Und normalerweise seid ihr ja von uns in der Sprechstunde gewohnt, dass wir abwechselnd mit Gästen aus Düsseldorf und von den Hochschulen hier im Gespräch sind und dort ja Block für Block etwas aus den Leuten rausziehen. Aber wir haben uns im Dezember gedacht, ach komm, lass doch mal auf ein Jahr Sprechstunde zurückblicken.
Der Dezember ist der Monat der Jahresrückblicke und so ist das bei uns auch. Nur, dass wir nicht nochmal das ganze Jahr mit all seinen Facetten und all seinen Details durchwirbeln wollen, sondern wir gucken auf ein Jahr Sprechstunde zurück und wollen nochmal gucken, wer war da und was haben die Leute so gesagt.
Die Sprechstunde. Der Talk auf der 97.1.
Damals im Februar, da fing die Sprechstunde an. Da haben wir unser neues Talk-Format aus der Taufe gehoben und dann gab es plötzlich unser neues Talk-Format, damals die Sprechstunde. Mittlerweile gar nicht mehr so neu. Den Anfang hat damals Jens Südekum gemacht, aber direkt danach kam irgendwann Hubert Minkenberg, Dennis.
Genau, das war dann schon in einer der späteren Ausgaben, Juli um genau zu sein. Und Professor Minkenberg ist Musikwissenschaftler an der Hochschule Düsseldorf. Das klingt jetzt erstmal, Tim, für den Moment ein bisschen komisch, ein Musikwissenschaftler an einer Hochschule, nicht an einer Musikhochschule. Aber tatsächlich hat das damit zu tun, dass er mit sehr, sehr vielen Bereichen dort zu tun hat. Und darüber habe natürlich ich mit ihm gesprochen im Talk und den Ausschnitt, den wir uns jetzt anhören, der war aberte auch so drum, denn was macht Musik mit uns eigentlich und wie wirkt Musik? Sie haben ausgiebig zur Musikpädagogik geforscht, besonders bei Kindern. Was macht Musik mit uns? Also sowohl das Ausüben mit Stimme oder Instrument als auch das Hören.
Musik ist ein absolut elementares Ausdrucksbedürfnis. Also es ist im Grunde auch nicht so, dass, also ich muss von vornherein sagen, es gibt keine unmusikalischen Menschen, die gibt es nicht. Musik ist ein elementares Ausdrucksbedürfnis von Menschen, das fängt an im dritten Lebensmonat, also lange vor Sprache, also vor zusammenhängendem Sprachvermögen. Ab dem dritten Lebensmonat gibt es sogenannte Lallgesänge, wo alle Kinder in der ganzen Welt anfangen zu singen. Das heißt also, dieses Ausdrucksbedürfnis ist ganz, ganz, ganz wichtig, um ganz viele Transfers, also Hans-Günther Bastian, ein Kollege von mir, hat das untersucht. Es gibt 18 Transferbereiche von Musik auf andere Bereiche, also zum Beispiel Feinmotorik, Grobmotorik, Fremdsprachen lernen, mathematisches Denken, räumliches Vorstellungsvermögen, Sozialverhalten und. Das sind alles Dinge, die Musik positiv beeinflusst.
Wenn ich jetzt nochmal zurückdenke und auch mich also mal als Beispiel nehme, um es einfach zu gestalten. Am Gymnasium wollte meine Musiklehrerin unbedingt, dass ich in ihren Chor komme. Ich
war mit Frau Fieten.
Frau Fieten war es nicht, Frau Frohn, aber mit Frau Fieten hatte ich auch. Die ist dann später halt gegangen, aber das war ja, dann schon eine andere Zeit. Jedenfalls, meine Musiklehrerin wollte, dass ich halt in ihren Chor komme und ich war mir damals unsicher, ob das wirklich das Richtige für mich ist. Ich vermute, dass das jetzt nicht so selten vorkommt. Was kann mir zum Beispiel ein Chor als Lerninstrument bringen?
Also ein Chor gibt ja, also allein schon, also Stimme ist unser erstes Instrument. Ne? Also die Stimme ist das Instrument, was wir immer mit uns tragen. Und sich mit Gesang und Stimme auszudrücken, befreit ungeheuer. Also schafft schon mal dieses Gefühl, dass ich selbst eine Stimme habe. Ne? Eine Stimme habe, eben nicht nur zum Sprechen, sondern auch zum Singen habe. Und ich meinen Körper spüren kann und meinen Kopf und meine Stimme und meinen ganzen Körper schwingen spüren kann. Und dann auch gemeinsam mit anderen Leuten Klänge hervorzubringen, die uns zusammenbringen. Das heißt, ich mache mit ganz vielen Menschen gemeinsam, bringe ich einen wunderbaren Klang hervor. Und das macht den Leuten ungeheuren Spaß. Ich habe heute Morgen letzte Sitzung im Semester gemacht mit meinen Leuten und die wollten am Schluss nochmal zusammen singen. Weil dieses gemeinsame Singerlebnis einfach ungeheuer verbindend ist. Also man schafft irgendwas Nonverbales, was nicht unbedingt so vernunftmäßig aufgeladen ist und ein gemeinsames Produkt ist.
Wenn wir dann nochmal auf Instrumente schauen, ich als Person habe oft den Eindruck von der Musikwissenschaft, dass ja, du kannst Musik gar nicht wirklich kennen, wenn du kein Instrument
Unsinn.
Kannst quasi. Sie sagen schon, das ist Unsinn. Dementsprechend muss ich wirklich schon, keine Ahnung, so frühkindliche Erziehung mit 4 Jahren haben, um dann Oboe, Klavier, alles rückwärts spielen zu können?
Also wenn Sie natürlich wir sprachen irgendwie heute im Verlauf der Sendung schon mal darüber, über Hochkultur. Ne? Wenn Sie natürlich in den hochkulturellen Bereich hinein wollen, dann ist die Leistungsanforderung tatsächlich so hoch, dass man irgendwie extrem früh anfangen muss, die Kinder zu trainieren. Aber das ist ja nicht der Normalfall. Der Zugang zur Musik ist im Grunde genommen ist angelegt. Also alle Menschen haben dieses Bedürfnis, Musik zu machen, und was man, das Vernünftigste, was man tun kann, ist im Grunde genommen, wenn man zu Hause singt. Also ich kann die Eltern immer nur ermuntern, mit ihren Kindern zu singen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Man braucht auch keine gezielte musikalische Früherziehung. Es reicht völlig aus, wenn man vielleicht in einem musikalischen Elternhaus groß wird, in dem gesungen wird, vielleicht auch mal gemeinsam gesungen wird und in dem viel Musik, vor allem unterschiedliche Musik gehört wird. Das ist auch sehr schön, weil Musik hören ist auch Musik erleben. Und natürlich ist es sehr schön, wenn man irgendwie zum Beispiel so im rhythmischen Bereich mit den Kindern früh anfängt, also zum Beispiel im Kindergarten mit vernünftig ausgebildeten Erzieherinnen, muss ich dazu sagen, anfängt, musikpädagogische Aktionen zu betreiben, also zusammen zu klatschen, Rhythmusübungen zu tanzen. Noch eine Sache, Notenlesen ist nicht Musik. Es gibt 90% der Menschheit oder 95% der Kulturen der Menschheit haben keine Noten. Und die machen auch Musik ohne Noten. Also ich bin da komplett theoriefrei. Ich denke, dass der Zugang zur Musik auch nur über den Bauch und übers Vormachen und Nachmachen geht.
Das hat Professor Hubert Minkenberg im Juli erzählt. Er ist Professor für Musikwissenschaft an der Hochschule Düsseldorf, ist da Musikwissenschaftler. Dennis, er hat ja bei dir da einen Musiknerd getroffen, bist schon lange Jahre hier bei uns bei Hochschulradio Musikchef. Was konnte er dir noch erzählen? Was hast du vielleicht von Hubert Minkenberg irgendwie so mitgenommen als Gedanken?
Ja, tatsächlich doch sehr viel. Also ich habe von Frage 1 an gewusst, da treffen sich zwei auf einer Wellenlänge. Aber
zwei Nerds.
Ja, so gesehen. Wir haben danach im Teil, das konnten wir jetzt nicht mehr hören, auch über die deutsche Musikszene an sich noch gesprochen, kann man sich dann auch online bei uns auf der Homepage nochmal anhören. Aber was ich gelernt habe, ist tatsächlich, dass egal, ob man jetzt Musik hört, wie du es gesagt hast oder nicht, wir alle irgendeine Form von Musik in uns haben. Das ist ja gerade auch hier wieder rausgekommen. Es ist so ein bisschen das Ureigenste, was wir besitzen, und vielleicht dann auch der Grund, egal welches Genre wir hören, warum uns Musik so sehr bewegt. Und ich finde, das ist dann auch wieder etwas, was uns so verbindet. Und ich sag jetzt mal, auch wenn du kölsche Musik magst und ich vielleicht jetzt nicht so sehr, haben wir da ja trotzdem eine Verbindung. Wir mögen Musik.
Meine Musiklehrerin hat immer gesagt, es gibt Musiker und Drummer. Und mit Drummer meinte sie dann mich. Das würde eigentlich dem Minkenberg dann widersprechen, oder?
Ah, ich weiß es nicht. Also, er geht ja auf die Schiene zu sagen, wir alle spüren Musik, wir fühlen Musik. Ich weiß jetzt nicht so sehr, was deine Musiklehrerin damals damit gemeint hat, aber natürlich als Drummer in dem Falle bei dir musst du auch Musik natürlich schon spüren, musst du Taktgefühl haben. Ich vermutlich hast du dann nicht so viel Taktgefühl gehabt, ich weiß es nicht.
Aber. Doch, Takt ja, aber von so Notenlesen und sowas, da konnte ich nie was mit anfangen.
Nee, also das ist ja das, was er gerade auch am Ende noch gesagt hat. Du brauchst keine Noten lesen, um halt Musik spüren zu können, um auch singen zu können. Um dann auch von mir aus Instrumente spielen zu können. Es gibt ja auch sehr viele berühmte Musikerinnen und Musiker, die Autodidakt sind und sich ohne Noten lesen Songs beigebracht haben. Die klampfen auf ihrer Gitarre rum und schreiben dann Welthit. Das ist schon sehr oft vorgekommen.
Immer im Gespräch. Die Sprechstunde bei Hochschulradio.
Gehen wir mal einen Schritt nach vorne zu den Anfängen der Sprechstunde in den April. Da war nämlich niemand Geringeres als die Rektorin der Heinrich-Heine-Universität bei uns, Anja Steinbeck. Und natürlich ist für ein Talkformat auch gerade eine Rektorin sehr, sehr spannend, um Einblicke in Forschung, Wissenschaft, aber auch eben Leitung und Verantwortung zu ziehen. Und Tim, du hast mit ihr geredet.
Genau das war das Hauptthema mit ihr, denn ich habe schon einige Interviews mit Frau Steinbeck gemacht, jetzt in den letzten 2-3 Jahren, aber das Besondere jetzt in diesem Sommer war, dass die Amtszeit von Frau Steinbeck ja im nächsten Jahr endet und in diesem Sommer die Findungskommission der gearbeitet hat und geguckt hat, okay, wer soll denn die Hochschule ab November 2020 denn dann leiten? Und Frau Steinbeck hatte da gesagt, ja, ich möchte das, ich möchte nochmal Rektorin werden, aber es war noch nicht klar, wird sie es. Und gerade das war das Spannende, in dieser Situation mit ihr darüber zu sprechen, was bedeutet das, Verantwortung zu haben und eine so große Universität wie die Heinrich-Heine-Universität zu leiten. Frau Steinbeck, ist Ihnen in Ihrem Alltag bewusst, was für ein großes Unternehmen Sie da führen?
Ja, das ist mir schon bewusst. Also insbesondere, wenn ich über den Campus gehe oder wenn ich mir so einzelne Zahlen vor Augen führe, wie viele Studierende wir haben, wie viele Lehrende, wie viele Mitarbeiter in Technik und Verwaltung oder welchen Haushalt wir auch haben, ist mir das sehr wohl bewusst.
Gucken Sie damit stolz drauf oder ist das vielleicht auch mulmig?
Na, mit Stolz nicht. Also ich habe es ja nicht geschaffen in irgendeinem Sinne.
Sie könnten ja aber sagen, hey, ich bin diejenige, die diesen Kahn lenken darf, leiten darf. Das wäre ja ein Anlass für Stolz.
Freude.
Freude?
Stolz finde ich da einfach den falschen Begriff. Es ist Freude und es ist natürlich auch viel Verantwortung, die man da hat.
Wie groß ist denn jetzt Ihr persönlicher Einfluss auf den Erfolg dieser Universität?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Universitäten sind ja hochdemokratische Gebilde. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite liegt die Entscheidungsverantwortung schon beim Rektorat. Das heißt, wenn hier irgendwas nicht läuft, und wir hatten das Thema ja Bau eben, oder wenn wir in der Forschung nicht genügend SFBs haben oder wenn die Studierendenzahlen sinken, ist es schon so der erste Reflex, der erste Gedanke, ach, das Rektorat, ja, was macht das denn da? Auf der anderen Seite muss man ja sagen, dass wir natürlich nicht durchregieren können nach unten. Also es ist immer so ein richtiges Gleichgewicht zu finden zwischen führen, was man ja muss als Rektorat, aber auch auf der anderen Seite integrieren. Denn wir können im Rektorat die tollsten Entscheidungen treffen, wenn die Studierenden oder die Lehrenden oder wen es auch immer betrifft, wenn die nicht dahinter stehen und das nicht mitmachen, passiert überhaupt nichts. Und ich habe ja keine Art des Durchgriffs. Ich kann ja nicht die Professoren entlassen, ich kann nicht die Studierenden rausschmeißen. Also ich habe ja keine Sanktionsmöglichkeiten. Entweder ich schaffe es, die zu überzeugen, dass sie mitmachen, oder die machen es eben nicht. Und dann sind mir die Hände gebunden.
Sie sprechen immer vom Rektorat, dass die Entscheidung fällt. Ist hier Rektorat ein Synonym für Rektorin Steinbeck?
Nein, also das Rektorat tagt ja immer donnerstags und das ist ja ein ganzes Team. Ist einmal der Kanzler dabei und 4 Prorektoren, die aus den verschiedenen Fakultäten kommen und die auch verschiedene Ressorts haben. Und dann ist noch die Gleichstellungsbeauftragte dabei. Und wir diskutieren schon viele Themen gemeinsam. Also es gibt auch Dinge, die ich natürlich alleine mache, die ich auch allein entscheiden kann, zum Teil auch auf Vorschlag des Rektorats.
Also was wäre das denn zum Beispiel, wo Sie alleine entscheiden?
Zum Beispiel, wer berufen wird. Ich berufe ja die Kollegen, aber den Vorschlag, also das ist ein gutes Beispiel, den Vorschlag, wer zu berufen ist, sagen wir mal, eine Stelle ist frei, bei den Juristen, dann überlegt sich die juristische Fakultät, wen hätten wir denn gerne auf der Stelle.
Und da sind Sie als Juristin auch gut mit dabei, noch zu überlegen.
Gut, aber wir könnten auch ein anderes Beispiel nehmen, Sie können auch die Kardiologie nehmen, da könnte ich dann nichts zu sagen. Und dann überlegt sich die Fakultät Platz 1, 2 und 3, wen sie am liebsten hätte. Und diese Liste wird dann im Rektorat diskutiert. Und da höre ich natürlich schon auf die anderen Prorektoren, insbesondere auf den aus der Medizin, was er zu dieser Reihung und zu den Personen sagt. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, wir kommen im Rektorat zu der Ansicht, naja, also der da auf Platz 1 ist, der ist ja jetzt nicht so gut. Und ich sage, nee, den berufe ich nicht. Ich berufe lieber mal den Sie gar nicht haben wollten. Mhm. Das kann ich rechtlich machen, aber was habe ich dann gewonnen? Dann setze ich den Kollegen jemanden in die Fakultät, den sie gar nicht haben wollten. Das ist wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt. Das geht dann nur, wenn man das Gespräch sucht und sagt, habt ihr euch das überlegt? Wäre es nicht doch besser den? Also das meinte ich damit. Ich kann zwar schon viel entscheiden, aber es nützt nichts, wenn ich die Menschen nicht überzeugen kann.
Wer hat denn neben Ihnen den größten Einfluss? Gibt es noch so irgendwie den Kronprinzen neben der Königin oder...
Ja, viel Einfluss hat natürlich der Kanzler, weil ich auch ganz viel mit ihm bespreche. Wir sehen uns ja täglich und es ist einfach gut, auch wenn man sich überlegt hat, welcher Weg zu gehen ist, wenn man den vorher nochmal mit einem Sparringspartner diskutieren kann.
Weil er auch den Finger auf dem Geld hat.
Und das ist gar nicht mal der Grund, sondern weil er die Universität sehr gut kennt. Und wie ich auch hauptamtlich ist, die Prorektoren, muss man ja wissen, die sind ja alle noch in ihren Instituten. Die halten ja alle noch Vorlesungen, haben alle noch Doktoranden und machen sozusagen nur freiwillig on top auch noch die Arbeit im Rektorat. Und der Kanzler und ich, wir sind die Einzigen, die keinen Lehrstuhl mehr nebenher haben und wirklich hauptamtlich in die Hochschule leiten. Und er hat ja immerhin auch die gesamte Verwaltung unter sich. Und es gibt eben auch viele Dinge, die man nicht umsetzen kann, wenn die Mitarbeiter in der Verwaltung nicht mithelfen.
Wen fragen Sie denn um Rat, wenn Sie sich wirklich unsicher sind? Ist da auch der Kanzler Dr. Martin Goch der Ansprechpartner oder wer ist da die Beratungsperson?
Ich frage sehr oft meinen Mann.
Kann der da was Sinnvolles beisteuern?
Sehr, weil er nicht immer diesen engen Hochschulblick hat und dann auch oft ganz nüchtern an Sachen herangeht und sagt, hast du dir schon mal eigentlich überlegt, was passiert, wenn du so machen würdest? Vielleicht eine Alternative, die ich gar nicht im Kopf hatte. Das ist schon sehr sinnvoll, auch mal Personen außerhalb der Hochschule zu fragen.
Diskutieren Sie das dann zu Hause beim Glas Wein auf der Couch? Oder genau so. Wie sieht das im Hause Steinbeck dann aus?
Genau so. Abends beim Glas Wein, ja. Hm.
Das heißt, diese Macht und Verantwortung, das schließe ich irgendwie, nehmen Sie die auch mit nach Hause, ja, mit ins Bett?
Ja, auf alle Fälle. Also ich, natürlich kann ich gut abschalten, wenn ich, wie ich ja sage, wenn ich Sport mache oder Skifahren gehe. Aber es ist schon so, dass ich abends, auch wenn ich zu Hause bin und die Uni längst verlassen habe, über Fragen der Universität nachdenke und auch morgens damit aufwache. Ja, auf alle Fälle.
Gab es Entscheidungen, die Ihnen wirklich schlaflose Nächte bereitet haben? Also Sie haben ja jetzt schon 4,5 Jahre im Amt, wo Sie nächtelang wach lagen oder Nacht
wach lagen? Schlafen kann ich Gott sei Dank immer gut, aber vorm Einschlafen denke ich dann immer drüber nach und darüber schlafe ich dann ein. Ja, natürlich gab es die und das waren insbesondere Personalentscheidungen. Das sind die, die einen am meisten beschäftigen. Also wenn man drastische Personalmaßnahmen treffen muss oder einleiten muss oder irgendwelche Entscheidungen trifft, die die Menschen betreffen, und insbesondere deren berufliches Fortkommen, das beschäftigt mich am meisten.
Macht und Verantwortung, das war das Thema dieses Talk-Ausschnittes aus der Sprechstunde im April mit Professorin Anja Steinberg, Rektorin an der Heinrich-Heine-Universität. Ja, Tim, du hast mit ihr geredet. Wir haben ja wirklich gerade sehr viele Einblicke auch so hinter die Kulissen erfahren. Welchen Eindruck hat sie auf dich gemacht? So eine Rektorin spricht man ja jetzt ehrlich gesagt als Studi auch nicht jeden Tag.
Sie war sehr, sehr gut vorbereitet und ich habe sie zumindest da im Sommer, habe ich sie auch vorsichtig erlebt. Also das war, wie ich gerade eben schon vor dem Interview gesagt habe, das war so die Zeit, wo nicht klar war, bleibt sie Rektorin, sondern sie sich nur beworben hatte und dieser Findungsprozess noch lief. Und da war sie relativ vorsichtig, was irgendwelche endgültigen oder definitiven Aussagen anging. Deshalb haben wir da auch eher so den Schwerpunkt gelegt, wie funktioniert das im Rektorat und welchen Einfluss hat sie tatsächlich? Da fand ich den Aspekt ganz spannend, wo sie klar und deutlich sagt, das kann ich gar nicht alles selbst entscheiden. Und selbst wenn ich es kann und tue, muss ich nachher auch mit den Konsequenzen leben. Und ich kann einen Prof oder eine Professorin kann ich nicht einfach rausschmeißen.
Jetzt ist es ja so, eine Rektorin wird ja tatsächlich logischerweise dann als Autoritätsfigur wahrgenommen. Wie, ich sag mal, menschlich hast du sie dann hier auch erlebt, wenn sie gerade im Wahlkampf war und da vielleicht sich auch nie sicher war? Wird sie wirklich nochmal bestätigt?
Sie ist dabei menschlich, sie bleibt dabei menschlich. Was schon mir aufgefallen ist, dass Frau Steinbeck hier sehr gut vorbereitet reinkam. Sie hatte ihre Zettel dabei, hatte Notizen dabei. Ob das jetzt ihre eigenen Notizen waren oder die von ihrem Pressesprecher oder von der Kommunikationsabteilung, das kann ich nicht einschätzen. Es gibt ja immer wieder die Momente auch über die komplette Sprechstunde hinweg, wo sie ins Nachdenken kommt, wo sie mal lacht. An der Stelle, wo ich sie als Königin der Uni bezeichne und nach dem Kronprinzen frage. Ich glaube, das sind durchaus Stellen, wo dieses sehr Vorbereitete und sie ist Juristin. Ich glaube, das gehört ja auch so ein bisschen zur Haltung dazu, zum Selbstverständnis dazu. Da ging es darum, das so ein bisschen aufzubrechen. Und ich glaube, da gibt es hier und da so Stellen, da ist das auch gelungen.
Hochschulradio Düsseldorf. Sprechstunde.
Wir blicken auf das Jahr eben zurück und haben da auch schon gerade zwei Ausschnitte gehört, aber wir haben noch viel, viel mehr in der Sendung, das wir hier heute abdecken müssen.
Wir blicken, wie gesagt, mit den großen Interview-Schnipseln nochmal zurück, aber das schaffen wir leider nicht mit allen, die in den vergangenen 12 Monaten bei uns zu Gast waren und deshalb wollen wir jetzt zumindest alle noch mal ganz kurz berücksichtigen. Wir haben uns die einzelnen Sendungen, die einzelnen Sprechstunden noch mal angehört und haben versucht, eine Kernaussage, es ist nicht immer die Kernaussage, weil es ganz häufig mehrere gibt, aber wir haben eine Kernaussage rausgesucht und gucken noch mal im Schnelldurchlauf zurück.
Ja, so ein bisschen was wie die Hitparade wie früher. Ne? Also, zu Gast im Februar der allerersten Sprechstunde tatsächlich ist Professor Jens Südekum.
Ich bin Jens Südekum und ich bin seit 2014 hier an der Heinrich-Heine-Universität Professor für internationale Volkswirtschaftslehre. Wer jetzt praktisch ausschließlich zu 100% nur im stillen Kämmerlein sitzt und forscht, der hat dann natürlich mehr Zeit, weil er sich komplett dem widmen kann. Auf der anderen Seite ist es so, jetzt auf diesen Veranstaltungen und in dem Austausch, zum Beispiel jetzt mit Spitzenpolitikern oder mit Ministerialbeamten, da bekommt man auch Einblicke, die man jetzt als normaler Forscher so nicht hat. Und das inspiriert einen dann natürlich, weil man sieht natürlich auch, wie dort Dinge gesehen werden, was Themen sind, ja, und das inspiriert dann letztendlich auch wieder die Forschung. Ja, also insofern habe ich natürlich auf der einen Seite mehr zu tun und mehr Aufgaben, aber ich habe vielleicht auch mehr Inspiration und mehr Einblicke als jemand, der wirklich zu 100% nur im stillen Kämmerlein sitzt.
Zu Gast im März Student Philipp von der Wippel.
Philipp, 23 Jahre alt, ursprünglich aus München, in Oxford Philosophie, Politik und Volkswirtschaft studiert, habe dort den Brexit eben live auch miterlebt, lebe jetzt in Berlin. Das war eben einfach ein Spiel mit dem Feuer, das einfach schlecht ausgegangen ist. Und ich glaube, das hat ein ganzes Land ein Stück weit hinters Licht geführt. Und was uns betrifft dort in Oxford, ich meine, Oxford, ähnlich wie Cambridge und London, sind mit die pro-europäischen Wahlkreise gewesen in dem ganzen Brexit. Dort lag nicht das Problem. Ja? Wir haben ganz, ganz viel Aktivismus erlebt, um Remain Stimmen zu werben auf den Straßen, also in den Wochen vor dem Referendum war auf den Straßen jeden Tag einiges los. Problem war aber, es hat halt nicht die erreicht, die es hätte erreichen sollen.
Zu Gast im Juni Hochschulpfarrer Jürgen Hünden.
Ich bin 52 Jahre alt, bin jetzt im 13. Jahr Hochschulpfarrer hier in Düsseldorf. Warum lässt Gott das zu? Wenn man Bilder jetzt aus dem Jemen sieht, wenn Kinder verhungern oder zum Teil die Flüchtlingsdramen, die ja auch hier quasi vor unserer Haustür stattfinden. Aber Glauben heißt ja nicht, sich jetzt ja eine Garantie, sondern ich muss mich immer wieder auch an meinem Glauben messen lassen und ich muss auch was dafür tun, dass mein Glaube weiterhin präsent ist. Der Glaube, er fällt nicht so einfach vom Himmel, wie das viele Leute denken. Und viele denken, mit der Firmung oder mit der Konfirmation habe ich meinen Glauben. Dem ist aber nicht so. Wie ihr hier als Studenten beispielsweise eure Forschung weiter betreibt, so geht das, muss es auch eigentlich im Glauben sein. Und dafür sind wir da.
Zu Gast im August die neue Präsidentin der Hochschule, Professorin Edeltraut Vomberg.
Edeltraut Vomberg, ich bin Wahlaachenerin und jetzt im zweiten Wohnsitz Düsseldorferin. Einerseits habe ich ja in der Hochschule Niederrhein auch eine Zeit lang als internes Mitglied im Hochschulrat mitgewirkt. Das heißt, ich habe darüber natürlich einen ganz guten Einblick gekriegt in Steuerungs- und Managementaufgaben von Hochschule, was ich sehr spannend fand. Ich habe aber gleichzeitig auch in dem Forschungsinstitut, das ich hatte, ganz viel zum Thema Frauen in Führungspositionen gemacht und habe mich irgendwann entschieden, ich will selber eine haben, weil ich das nicht nur eine theoretische Frage finde, sondern auch immer eine Frage des Vorlebens, des Vorbildseins auch für andere. Und mir macht es einfach unglaublich viel Spaß, Dinge zu steuern und zu beeinflussen.
Zu Gast im September Hochschule Düsseldorf, Student und technischer Leiter beim Team E-Tracks, Henning Schäferhoff.
Ich bin Henning Schäferhoff, ich bin Masterstudent an der Hochschule Düsseldorf, studiere dort Elektrotechnik und nebenbei engagiere ich mich in einem Formula-Student-Team. Das heißt, das ist ein Team aus mehreren Studenten aus vielen Fachbereichen der Hochschule. Beim ersten Event kann ich mich noch genau daran erinnern, wie wir das erste Mal dann alle Tests erfolgreich absolviert haben. Und man sich darüber freut hat, dass sein Auto vernünftig stehen geblieben ist, was ein bisschen blöd klingt, aber da haben wir uns wirklich stark gefreut, dass wir beim ersten Event, das wir überhaupt erst gemacht haben, durch die technische Abnahme durchgekommen sind, was nicht selbstverständlich ist und nicht jedes Team auch schafft.
Zu Gast im November Anglistikprofessorin Susan Winette.
Susan Winette bin ich. Ich bin Literaturwissenschaftlerin, Kulturwissenschaftlerin, Amerikanerin. Mutter, ich bin viele Sachen. Es gibt Bereiche, wo ich mir einiges an Wissen angeeignet habe, aber ich bin keine Expertin für alles, was Amerika betrifft. Und ich möchte auch nicht immer entschuldigend wirken müssen dafür, dass Amerika so ist, wie es ist. Im Ausland bin ich vielleicht eher dazu geneigt, Amerika in Schutz zu nehmen, aber wenn ich da bin, bin ich ja ausgesprochen kritisch und bin sehr amerikakritisch erzogen worden.
Die Sprechstunde, der Talk auf der 97.1.
Ihr hört die Sprechstunde mit Tim Neumann
und Dennis Redberg.
Wir gucken zurück auf das Jahr 2019, beziehungsweise auf die Sprechstunden in 2019. Und da war irgendwann dann zwischendurch auch Katharina Sternke-Hoffmann da.
Und Kathi Sternke habt ihr vielleicht auf dem Campus schon mal gesehen. Zum einen, weil sie lange Zeit im Studierendenparlament tätig war und dementsprechend auch lange Jahre für ihre Listen Kitty Hooligans oder die Regenbogenliste natürlich auch Wahlkampf gemacht hat. Aber auch so, weil sie sich sehr oft auf dem Campus eben für die Studierendenschaft engagiert. Und sie war eben auch, wie gesagt, lange Zeit im Studi-Parlament, vor allem als ja, quasi Vorsitzende und hat die Sitzungen geleitet. Tim, du hast ja auch einige Male quasi unter ihrer Leitung da berichten dürfen.
Genau, ja, ich war ja nicht unter ihrer Leitung, sondern saß immer abseits und habe dann geguckt, wie sie so vor sich hin leitet.
Aber bei Sitzungen, wo sie geleitet hat.
Genau, da bei den Sitzungen, bei denen sie geleitet hat, da war ich auch ganz häufig mit dabei und habe Kathi immer als eine kennengelernt, der es wirklich darum geht, irgendwie da eine sinnvolle Sitzung hinzubekommen und sinnvolle Entscheidungen hinzubekommen.
Ja, und wir haben natürlich über diesen Teil geredet, aber wir haben auch über die andere Seite von Kathi geredet, denn sie ist auch Wissenschaftlerin, Sprachwissenschaftlerin und setzt sich für das ja, Gendern ein, wie es heißt. Und was das genau ist, das habe ich mit ihr im Oktober geklärt. Kathi, du hast über das Gendern bzw. geschlechtergerechte Sprache, wie es ja auch genannt wird, schon viele Vorträge gehalten. Auch wenn das Prinzip einigen schon bekannt ist, was ist das konkret und vor allem einfach erklärt?
Also ganz konkret geht es eben darum, sprachlich im Idealfall alle Geschlechter sichtbar zu machen. Eben nicht nur von den Ärzten zu sprechen, wenn wir nicht nur von einer Gruppe männlicher Ärzte sprechen, sondern zum Beispiel von Ärztinnen und Ärzten, wenn eben auch Frauen mit involviert sind. Weil Sprache formt unser Denken. Und in dem Moment, wo wir nur Ärzte hören, stellen wir uns erstmal nur eine Gruppe Männer vor. Und die Ärztin, die dann vielleicht stattdessen reinkommt, wird erstmal für die Krankenschwester gehalten oder so. Also es geht im Endeffekt einfach darum, alle Geschlechter sprachlich sichtbar zu machen und auch gedanklich mit einzubinden.
Klingt auf der einen Art natürlich jetzt nach einer schönen Sache. Es gibt aber auch Kritikerinnen und Kritiker an der Stelle. Warum nimmt das Gendern für dich als Sprachwissenschaftlerin denn einen so hohen Stellenwert ein? Also die Kritik daran sagt ja zum Beispiel, dass die Sprache unnötig kompliziert werde und es unästhetisch sei und das generative Maskulinum, so heißt das ja, also diese Verallgemeinerung auf die männlichen Formen, würde beides einschließen.
Also es wird gesagt, es wird beides eingeschlossen, aber es gibt eben genug Studien dazu, die zeigen, dass das nicht so ist, sondern wenn wir eben einen männlichen Begriff hören, dann denken wir halt auch erstmal an männliche Personen. Also das ist mittlerweile mit Studien schon ganz gut belegt. Deshalb vielleicht mitgemeint ja, mitgedacht nein. Natürlich ist es auch ein Politikum, also Sprache ist natürlich auch immer politisch und wenn wir uns irgendwie Themen angucken wie Gender Pay Gap oder auch Glass Ceiling und wie Frauen vielleicht in hohen Führungspositionen vertreten sind, sehen wir, da ist halt noch was zu tun. Da ist noch eine ordentliche Lücke zwischen Männern und Frauen, die wir vielleicht auch schneller schließen können, wenn wir einfach Frauen mehr sichtbar machen und mehr mitdenken.
Das heißt, für dich nimmt das, wenn ich das jetzt so raushöre, auch so einen hohen Stellenwert ein wegen dem Politikum?
Auf jeden Fall, ja.
Tatsächlich gibt es auch an der Stelle schon einige Vorstöße, nicht nur in unserer Altersgruppe. Vor einigen Jahren zum Beispiel, das habe ich nochmal recherchiert, hat die Universität in Leipzig da was gewagt. Sie hat nur noch weibliche Bezeichnungen für alle verwendet. Also ein Beispiel, ich wäre in Leipzig somit auch eine Studentin oder jetzt gerade eine Moderatorin. Und das hat für heftige Kritik aus allen Lagern an der Stelle gesorgt. Da hieß es, das Problem würde nicht gelöst werden, weil es ja auch ein generatives Femininum an der Stelle dann sei. Und es wäre das gleiche verallgemeinernde Prinzip. Ist da was dran oder gerade der Schritt in die richtige Richtung? Was sagst du als Sprachwissenschaftlerin?
Ich denke, dass das durchaus kein schlechter Schritt ist. Alleine, weil die sehr, sehr heftigen Reaktionen, die ja auch kamen und dass eben, wenn wir nur von Studentinnen und Professorinnen sprechen, ja eben gar nicht alle mitgemeint sein könnten, zeigt für mich eigentlich, warum sollen dann wir Frauen bei Maskulinum mitgemeint sein? Also wenn ein Mann irgendwie nicht bei Studentin oder Moderatorin mitgemeint sein kann. Natürlich hat das Problem, dass wir uns da weiterhin nur in einer total binären Geschlechterdimension bewegen. Und mittlerweile haben ja doch die meisten erkannt, dass es eben mehr als nur zwei Geschlechter gibt, die von so Bezeichnungen wieder nicht mit einbezogen sind. Aber ich denke, gerade um den öffentlichen Diskurs anzustoßen und da auch einfach mal ein bisschen was zu verschieben, war das auf jeden Fall kein schlechter Vorstoß, ganz im Gegenteil.
Und wenn wir dann auch mal auf Lösungen schauen, da gibt es auch in anderen Sprachen schon Vorstöße fürs Gendern. Zum Beispiel wird ja die Grammatik auch angepasst. In Schweden ist das zum Beispiel so, da gibt es das Pronomen hen, also H-E-N, um genderneutral zu sprechen. Ist sowas bei uns praktikabel oder sinnvoll?
Naja, praktikabel bestimmt. Man bräuchte halt irgendwie einen entsprechenden Vorstoß. Also es gibt ja auch schon Vorschläge, dass man zum Beispiel so ein Pronomen wie Xier benutzen könnte für Personen, die nicht in die binäre Geschlechtseinordnung reinpassen. Was sich auch gezeigt hat in Studien, ist, dass tatsächlich mehr passiert, wenn es reglementiert wird. Also wenn es tatsächlich irgendwie zum Beispiel vom Gesetzgeber über Richtlinien oder so vorgegeben wird. Aber ich fürchte, so weit sind wir hier noch nicht, dass das passieren würde.
Wie zeigt sich dieser Wandel denn dann? Also du sagst gerade, wenn das Gesetz quasi sagt, so und so wird das dann alles eingeführt, ist das eine Art, aber der Alltag muss dann ja auch anfangen, so zu sprechen. Wie passiert das?
Im Endeffekt passiert es dadurch, dass wir anfangen, es zu verwenden. Und je häufiger das verwendet wird, desto eher gewöhnt man sich daran, sei es im Schriftbild, sei es im Wortklang, wie auch immer. Und das kennen wir ja vielleicht auch alle selber, wenn wir mit einer Person rumhängen, die vielleicht aus einem anderen Teil Deutschlands kommt, dementsprechend eine gewisse sprachliche Färbung hat oder andere Wörter benutzt. Irgendwann fangen wir an, uns dieser Person sprachlich anzupassen. Und das Gleiche passiert natürlich, wenn wir immer wieder damit konfrontiert werden und viel häufiger zum Beispiel das Wort Studierende als Studenten sehen, sagen wir automatisch irgendwann auch Studierende. Also im Endeffekt ist es einfach nur ein reiner Gewöhnungseffekt.
Das hat Katharina Sternke-Hoffmann erzählt, beziehungsweise besser bekannt am Campus der Heine-Uni als Kathi Sternke. Sie saß lange Zeit im Studierendenparlament und forscht ganz viel zu Sprache und der Benutzung von Sprache. Dennis, du hast ja mit ihr jetzt eine Stunde lang gesprochen und kommst ja auch aus den Sprachwissenschaften. Was war für dich da der Aha-Moment, den du vielleicht auch aus ihren Aussagen gezogen hast?
Also das Gendern ist mir tatsächlich nicht neu gewesen an der Stelle, aber was mir vielleicht dann nochmal bewusster geworden ist, ist der Fakt, dass es nichts zwangsläufig nur in den Sprachwissenschaften damit zu tun hat. Es ist vielmehr ein Eindruck, der sich in der gesamten Gesellschaft dann auch verfestigt und auch mit der gesamten Gesellschaft und dann wieder mit deinen Sozialwissenschaften zu tun hat. Wie quasi ein Wort oder ein Teil einer Sprache dann wiederum Gesellschaft widerspiegelt oder wie man in der Sprache widerspiegeln möchte, wie eine Gesellschaft in Wahrheit wirkt. Das habe ich da immer wieder auch rausgehört und quasi das, wenn du so möchtest, Wandel nur möglich ist, wenn du auch in gewisser Weise die Sprache änderst.
Das ist etwas, was wir hier eigentlich auch, wenn wir Radio machen, und da haben wir nur die Sprache, um zu kommunizieren, ja auch immer wieder bedenken. Mir fällt das immer wieder auf, nennen wir jemanden einen Freiheitskämpfer oder einen Terroristen? Das hat jetzt erstmal nichts mit dem Gendern zu tun, aber legt einfach einen Fokus darauf, wie wichtig ist die Wortwahl in einzelnen Wörtern.
Richtig, und da kommen wir dann später auch noch auf so Begriffe wie Framing, also wie, ja, rahme ich etwas ein und betitel ich etwas, also die Wortwahl. Gerade auch jetzt in den Medien, ich sag jetzt mal zur SPD-Spitze aktuell, je nachdem, wie du das dann halt in Kontext setzt, wird es dann halt positiv oder negativ konnotiert. Und beim Gendern ist das in gewisser Weise auch so der Fall und ich finde, das ist da deutlich geworden.
Immer im Gespräch. Die Sprechstunde bei Hochschulradio.
Da ist auch im Mai eine Rektorin bzw. Präsidentin zu Gast gewesen. Wir haben ja schon Professorin Anja Steinbeck, Direktorin der Heine-Universität, vorhin hier gehört in unserem Spezial. Aber im Mai war auch Brigitte Grass bei uns, die damals scheidende Präsidentin der Hochschule Düsseldorf. Und Tim, du hast mit ihr geredet.
Im Mai war sie tatsächlich noch Präsidentin. Ich habe mit ihr Anfang Mai gesprochen und Ende Mai war dann ihr letzter Arbeitstag nach 10 Jahren Präsidentin der Hochschule. Sie war seit 2009 da und ich hatte auch Frau Grass immer als Präsidentin im Kopf, aber sie ist viel mehr. Sie ist Sportlerin, sie ist Fechterin und war damals auch bei den Olympischen Spielen in München 1972 dabei, wo damals auch die Anschläge passierten. Und auch über diesen Aspekt von Frau Grass, über diese Sportlerin, über diese Fechterin, habe ich mit ihr gesprochen. Frau Grass, wenn wir jetzt zurückschauen, welche Bedeutung haben diese sportlichen Erfolge damals für Sie vielleicht heute noch?
Also ich denke, dieses Kämpferische, was man im Fechten lernt, das ist ja immer ein Zweikampf. Ich wollte ja immer so kämpfen wie die Musketiere. Und das braucht man auch an der Hochschule, weil nicht jeder ist von den Ideen, die man selbst hat, begeistert, weil sie vielleicht Arbeit machen oder weil man andere Ideen hat. Und da müssen sie kämpfen. Und das habe ich, glaube ich, durch den Sport gelernt. Nicht aufgeben. Ich meine, der Klopp hat das ja auch gut gemacht jetzt. Ne? Ist er jetzt in der Champions League? Die haben ja auch richtig gekämpft.
Sind Sie auf diese sportlichen Erfolge damals noch stolz? Haben Sie die Medaille noch irgendwo prominent rumhängen? Oder ist das eher so ein früheres Leben?
Also ich glaube mal, die Medaillen weiß ich nicht, wo die sind. Aber ich bin eigentlich, ich möchte diese Zeit nicht missen. Weil die tollen Reisen, die ich gemacht habe, diese unterschiedlichen Kulturen, die ich kennenlernen durfte, und auch die Erlebnisse mit Sportlern, dieses Kameradschaftliche, das möchte ich einfach überhaupt nicht missen. Und auch die Erfolge bringen natürlich Selbstbewusstsein und auch das ist, glaube ich, ganz gut.
Mannschaftssportarten gibt es ja viele, Fußball, Handball, vielleicht auch populärere. Wie sind Sie zum Fechten gekommen? Warum gerade Fechten?
Ja, ich habe mit 8 Jahren einen Film von den Musketieren gesehen, also das will ich auch machen.
Und
ganz einfach, das war's. Dann habe ich mich erkundigt, wo es das gibt und dann habe ich angefangen.
Aber der Weg bis zu den Olympischen Spielen ist ja dann immer noch weit.
Das war ja eine harte Arbeit, aber dann war man Stadtmeisterin, dann war man Landesmeisterin, dann war man Deutsche Meisterin und so ging der Weg nach oben und dann waren eben 72 und 76 die Olympischen Spiele. Ja, und das war natürlich ein tolles Erlebnis, auch wenn gerade 72 ja unter einem ganz schlechten Stern stand durch den Anschlag und wir haben mit denen trainiert, mit den Israelis. Und 76 war auch ein Anschlag verkündet worden und wir sind mit einem anderen Flieger geflogen nach Montreal. Ich finde es immer sehr schade, dass das Sportliche durch solche Anschläge und solche politischen Ressentiments dann eben auch gestört werden. Weil 80 hat ja für die deutschen Olympischen Spieler ja auch keine Olympiade stattgefunden. Da war ja der Boykott. Und 4 Jahre später waren es die Russen, die nicht kamen. Also es ist irgendwie ganz schwierig.
Hat sie das damals irgendwie abgehärtet, diese Anschläge so nah irgendwie mitzubekommen? Oder hat das irgendwas mit Ihnen gemacht?
Also ich habe heute noch Träume und ich bin auch nicht bis zum Abschluss geblieben. Ich habe die Abschlussfeier nicht mehr mitgemacht. Ich fand das ein ganz schreckliches Erlebnis. Also das war mit so das Schlimmste jetzt mal in meinem Leben. Personen, mit denen sie noch trainiert haben, am anderen Morgen waren sie nicht mehr da. Also das ist so ganz schlimm.
Sie gehörten in diesen Jahren gerade dann auch bei der Vize-Weltmeisterschaft dann in Buenos Aires, gehörten Sie zu den weltweit besten Fechterinnen. Warum sind Sie dann auf die Wirtschaftswissenschaften umgeschwenkt?
Ja, also es war ja so, dass ich ja, durch Fechten können Sie kein Geld verdienen. Ganz klar.
Das sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin.
Das sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin. Und ich wollte ja mein eigenes Geld verdienen. Und ich wollte nicht Trainerin werden. Also das war nun auch schon für mich ganz früh klar. Und ich habe ja einen sehr schwierigen Bildungsweg gehabt. Mein Vater war ja der Meinung, Frauen müssen kochen lernen. Aber nähen und kochen war es, glaube ich. Und das wollte ich nicht. Und dann hat er mich nicht aufs Gymnasium geschickt. Damals war ich sehr klein und die Lehrerin sagt, können wir auch in einem Jahr machen. Und nach dem 5. haben wir es verpasst. Dann habe ich das Abitur im zweiten Bildungsweg nachgeholt. Und dann habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert und nebenher gefochten. Das war immer ein Thema, was mich interessiert hat. Und ich habe dann 77 der Sporthilfe geschrieben, dass ich jetzt aufhöre mit dem Sport. Ich müsste nämlich ein gutes Examen hinlegen und ich hätte bis jetzt nicht allzu viel dafür getan. Und ja, und dann bin ich eben ein Jahr habe ich dann richtig hart für die Hochschule gearbeitet. Das hat ja wunderbar funktioniert. Und weil das so schön war, habe ich gleich noch einen zweiten Abschluss gemacht, ein Jahr später. Und ein Jahr später war ich dann auch schon mit der Promotion fertig, habe nebenher gearbeitet, weil ich ja immer Geld verdienen musste. Das ging, weil ich eigentlich nicht wusste, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte. Diese 5 Stunden Training am Tag waren plötzlich weg.
Da haben Sie also ganz viel gefochten. Wann haben Sie zuletzt gefochten? Machen Sie das heutzutage noch irgendwie?
Nein, ich wollte das, ich habe, glaube ich, 86 die letzte große Reise mit der Queen Elizabeth von Southampton nach New York gemacht. Da habe ich so Entertainer von dem Dampfer, sage ich mal, Unterricht und Schaukämpfe. Das war das letzte Mal, dass ich ein Florett in der Hand hatte.
Das sagt Brigitte Grass, damals noch Präsidentin der Hochschule Düsseldorf. Mittlerweile ist sie es nicht mehr. Tim, wir haben ja gerade wirklich sehr, sehr viele Bereiche gehört, über die Frau Grass da gesprochen hat. Also ich persönlich muss sagen, mich hat diese Episode da über München 72 doch schon am meisten, ja, was heißt mitgenommen, aber schon beschäftigt. Wie ging es dir im Interview?
Es ging mir ganz genauso. Da hatte ich auch, was ich sehr, sehr selten habe, kurze Zeit so eine Gänsehaut. Ich finde, mir ist es gerade nochmal aufgefallen, dass ich an der Stelle auch gar nicht so sicher bin, hey, was sage ich jetzt? Also alles, was mir durch den Kopf schoss, ist einfach platt. Ja, tut mir leid, ist halt doof an der Stelle, ne? Und ich glaube, Frau Grass erzählt diese Geschichte und ich habe mich sehr gefreut, dass sie diese Geschichte erzählt, dass sie da so offen ist und diese Einblicke in ihre Gefühlswelt gibt. Ich war jetzt diesen Herbst in München und stand vor dem Mahnmal am Olympiapark in München, stand an dem Mahnmal für die Menschen, die da getötet wurden, und hatte da auch nochmal die Worte von Frau Grass im Ohr und dachte, ja, das ist eine in einem gewissen Sinne eine Zeitzeugin von den Geschehnissen damals in den 70ern.
Und damit haben wir unsere Ausschnitte aus einem Jahr Sprechstunde rum. Es ist viel bei rumgekommen. Wir haben mit Wirtschaftswissenschaftlern gesprochen. Wir haben mit Feministinnen, Sprachwissenschaftlerinnen gesprochen, Rektorinnen, Präsidentinnen.
Mit Studenten, Studentinnen.
Richtig. Und das Ganze wird natürlich dann auch im nächsten Jahr, in 2020, weitergehen. Auch wir beide werden da das ein oder andere Gespräch, den einen oder anderen Talk noch mit euch führen. Auf jeden Fall danke, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr noch eine Folge online hören möchtet, das könnt ihr nach wie vor auf hochschulradio.de einfach unter in breiter Sprechstunde.
Wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, Kritik, meldet euch gerne unter sprechstunde@hochschulradio.de. Das lesen wir uns gerne durch und antworten euch auch gerne. Mein Name ist Tim Neumann.
Und mein Name ist Dennis Redberg.
Sendeverantwortlich für diese Sendung ist Lena Bauer. Euch einen schönen Abend. Danke für euer Interesse.
Hochschulradio Düsseldorf. Sprechstunde.